Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast heute, bei dem wir ein bisschen über Politik reden wollen. Und ich würde als erstes erstmal euch bitten, euch vorzustellen.
Ja, hallo, ich fange mal an. Ich bin die Paula, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere gerade in Regensburg Politikwissenschaft und öffentliches Recht und bin Mitglied bei den Grünen und auch Sprecherin von der Grünen Jugend in Pfaffenhofen.
Ja, dann mache ich weiter. Mein Name ist Simon Krumbeck. Ich bin Vorsitzender der Jusos hier in Pfaffenhofen. Vielleicht kenne mich ein paar. Grundlegend jetzt auch aktuell seit heute auch Vorstand im Landesvorstand der Jusos Bayern und politisch aktiv.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Herzlichen Glückwunsch, das wusste ich jetzt auch nicht. Hallo, mein Name ist Vedran. Ich bin 20 Jahre alt und ich bin der Ortsgeschäftsführer des CSU Ortsverbands Pfaffenhofen und bin auch Mitglied der Jungen Union. Ich freue mich, da zu sein und mit euch auch über die aktuellen Themen diskutieren zu können.
Dankeschön. Mein Name ist Susanne und ich wurde eingeladen, heute ein bisschen zu moderieren. Deswegen würde ich euch gerne mal bitten, mit der ersten Frage anzufangen. Und zwar, was hat euch persönlich bewegt, in die Politik einzusteigen?
Was mich bewegt hat, war, glaube ich, so ein bisschen die gesellschaftliche Lage und auch so ein bisschen mein Soziunterricht in der Schule. das fand ich irgendwie schon immer spannend, was so in der Welt passiert und habe mir dann gedacht, okay, wenn ich jetzt wählen dürfte, also ich bin mit 17 zu den Grünen gekommen, da durfte ich noch nicht wählen, aber ich habe mir so gedacht, welche Partei finde ich denn am besten und dann sind mir die Grünen auf jeden Fall aufgefallen und dann dachte ich, man kann ja mal Mitglied werden, mal gucken, was da so passiert und irgendwie bin ich dann auch über die Arbeit und so da einfach reingeschlittert und jetzt einfach voll dabei.
Ja, bei mir war es auch so ein bisschen ähnlich, aber bei mir waren es die Landtagswahlen, bei mir war es so dieses ganz klassische Wahl reinziehen, sage ich mal. Also ich wurde nach den Landtagswahlen halt überredet, mal Flyer auszuteilen und dann bin ich irgendwie dabei geblieben und dann habe ich gemerkt, dass es echt Spaß macht, irgendwie so ein bisschen so irgendwas Politisches zu machen und dann bin ich auch dabei geblieben. Genau. Gruß an Manuel Humler übrigens, der mich reingezogen hat.
Ja, bei mir sind es jetzt knapp 2,5 Jahre. War in der Schulzeit schon immer engagiert und hatte auch immer Interesse an der Politik und auch am gesellschaftlichen Zusammenleben und habe mich auch immer im Grunde schon für andere eingesetzt, in AGs und so. Und dann bin ich auch zum Jugendparlament gekommen, bin dort drin gewesen und bin dann über Zufall dann bei der Jungen Union und CSU gelandet und bin dann auch nach einem Monat direkt irgendwie in den Vorstand gewählt worden, damit ich auch mehr übernehmen kann und ich liebe die Arbeit bisher und ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, politisch aktiv zu werden.
Sehr gut, vielen, vielen Dank. Als kleine Stütze, als bisschen so inhaltliche Pfeiler haben wir uns ja so verschiedene Abschnitte überlegt. Wir wollten quasi anfangen, indem wir jetzt entweder oder Fragen stellen. Die stelle ich euch immer persönlich, also ist noch kein großer Raum zur Diskussion jetzt gerade, aber ich würde gerne mal anfangen. Und zwar, indem ich Simon frage, Kapitalismus oder Kommunismus?
Ja, ich kann es einfach ganz kurz beantworten. Natürlich die Marktwirtschaft, also den Kapitalismus. In dem Fall halt die soziale Marktwirtschaft, ja.
Sehr gut. Zweite Frage für dich, Simon. Erbschaftssteuer erhöhen, ja oder nein?
Auf jeden Fall, ja. Meist Vermögen wird leider vererbt in Deutschland, ja.
Sehr gut, dann war das es auch schon für dich. Dann mache ich mit Vedran weiter. Vedran, Windkraft oder Atomkraft?
Ja, zuallererst ist es wichtig zu sagen, dass man beides im Grunde irgendwie vereinbaren muss und sich von keinem der beiden abhängig machen muss. Aktuell würde ich aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland einfach Windkraft sagen, aber man muss auch die Menschen mitnehmen und deswegen ist es wichtig, auch Windkraft zu fördern.
Gut, offene oder geschlossene Grenzen?
Ganz eindeutig geschlossene Grenzen.
Dankeschön. Dann an Paula. Paula, Klimaschutz oder Wirtschaft?
Also ich finde, das kann und muss beides miteinander funktionieren. Also ich finde es irgendwie dumm, sich da entscheiden zu müssen. Es geht ja darum, dass sich die Wirtschaft ja auch klimaneutral entwickelt und für die Zukunft immer noch im europäischen und im weltweiten Wettbewerb noch mitmachen kann. Und deshalb finde ich es dumm, da das eine vor das andere irgendwie priorisieren zu müssen.
Dankeschön. Zweite Frage an dich. Inlandflüge abschaffen, ja oder nein?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Dann geht die zweite Runde ähnlich weiter wie die erste. Und zwar werde ich euch wieder persönlich eine Entweder-Oder-Frage stellen. Diesmal frage ich euch zwischen zwei Politiker. Und deswegen fange ich wieder bei Simon an. Söder oder Merz?
Sehr, sehr schwierige Frage. Aber ich glaube persönlich jetzt würde ich mich vor allem mit der aktuellen Bundestagswahllage für Söder auf jeden Fall entscheiden.
Wagenknecht oder Weidel?
Auch sehr, sehr schwierig, aber ich würde mich auf jeden Fall nie in Kooperation mit der AfD irgendwie sehen, deswegen auf jeden Fall antifaschistisch, deswegen Sarah Wagenknecht.
Und letzte Frage für dich in dieser Runde, Merkel oder Schröder?
Auch ganz, ganz schwierig, beide Personen natürlich sehr polarisiert. Schröder natürlich vor allem jetzt mit dem Bezug auf Ukraine und Russland für mich auf jeden Fall ein No-Go. Aber ich würde auf jeden Fall auch auf lange Sicht halt Merkel auch nicht entscheiden, weil wir jetzt viele Probleme haben, dank der Frau. Deswegen in dem Fall jetzt auch Merkel.
Gut, Dankeschön. Dann geht's weiter wieder mit Vedran. Scholz oder Habeck?
Ja, im Grunde ganz einfache Antwort. Scholz von der Kompetenz her, Habeck als Person, weil ich ihn ganz sympathisch finde, auch wenn wir ganz anderer politischer Meinung sind.
Habeck oder Gysi?
Hier muss ich zu Gysi rüberwechseln, weil er ein politisches Urgestein ist und wir haben zwar wirklich ganz andere Meinungen, aber er ist dennoch ein sehr kompetenter und immer respektvoller Politiker, der, glaube ich, für jeden ja, ein Name ist.
Und letzte Frage für dich, Merkel oder Merz?
Ja, Merkel schätze ich zwar sehr für ihre Arbeit, die sie getan hat. Sie hat nicht alles richtig gemacht und aber wir müssen auch sagen, dass viele der Probleme, die Union jetzt lösen muss, sind ihr zu verdanken. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Merz in der Hoffnung, dass es jetzt in der nächsten Wahlperiode besser wird.
Dankeschön. Dann geht es mit Paula weiter. Schulze oder Baerbock?
Also ich finde beide ganz toll. Beide haben mich auf jeden Fall auch dazu gebracht, zu den Grünen zu gehen. Aber ich habe den Bundestagswahlkampf mit Annalena Baerbock, glaube ich, mehr verfolgt. Und der hat mich dann auch letztendlich dazu bewegt, dann auch zu den Grünen zu gehen. Und ich finde, die ist auch eine mega Außenministerin. Also glaube ich, würde ich zu Baerbock gehen.
Dann zweite Frage, Merz oder Söder?
Ja, finde ich auch eine schwierige Frage. Ich glaube, ich hätte bis vor kurzem auf jeden Fall noch Merz gesagt. Ich bin ja bei der CDU eher so ein bisschen Fan von dem, wie heißt er denn, aus Nordrhein-Westfalen?
Der Wüst, ich meine auch.
Der Henrik Wüst, da wäre ich eher Fan von. Aber ich glaube, ich würde auch zu Söder gehen, weil so wild wie er ist, ich finde seine Essensvideos schon ein bisschen funny.
Sehr gut, dann die letzte Frage für dich. Paula, Claudia Roth oder KGE?
Also KGE ist die gute Frau Katrin Göring-Eckardt, die auch Vizepräsidentin im Bundestag ist. Und ich bin mir auch da nicht ganz sicher. Ich finde beide super cool, aber Claudia Roth einfach große Ikone. Ja, deshalb safe.
Sehr gut, danke schön. Auch für die gute Runde. Dann gehen wir jetzt weiter, indem wir über konkrete Themenfelder reden wollen. Ich gebe euch einfach immer das Thema an die Hand und dann könnt ihr einfach fröhlich loslegen. Erstmal möchte ich eure Meinungen wissen zur Schuldenbremse.
Wer will anfangen? Soll ich einfach anfangen? Okay. Ja, Thema Schuldenbremse für die alle, die da draußen vielleicht davon noch nicht gehört haben. Kurze Erklärung dahin. Also Deutschland hat grundlegend festgelegt, dass sie in dem Sinne zu einem bestimmten Betrag in dem Sinne nicht mehr Schulden aufnehmen können. Das heißt, es gibt Bremse, es werden die Schulden gedrückt. Das heißt, Deutschland kann zum Beispiel Investitionen halt weniger aufnehmen oder halt Schulden aufnehmen, um halt zum Beispiel Investitionen zu starten. Persönlich gesehen sehe ich die Schuldenbremse schon als Verhinderer von ganz, ganz vielen Dingen, weil wir vor allem in Deutschland leider sehr abgehängt sind. Themen Investitionen, zum Beispiel Infrastruktur, Brückenbau, Bildung. Und deswegen sehe ich auf jeden Fall, müssen wir sie auf jeden Fall reformieren und den Ansatz in dem Sinn auch zu sagen, sie komplett auszusetzen, sehe ich sogar eher kritischer. Aber wir müssen sie auf jeden Fall reformieren, um zum Beispiel halt Gelder freizumachen für den Bund, für die Infrastruktur, für die Bildung.
Ja, also ich glaube, ich bin da voll bei dir. Auf jeden Fall reformieren. Also das braucht es, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch nicht abwendbar. Wir haben einfach super viele Investitionen, die wir, glaube ich, tätigen müssen. Und da kommt man auch nicht drum rum. Also man muss sich einfach gewisse Sachen anschauen, zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr, Bahnausbau, whatever. Es gibt so viele Sachen, wo eigentlich so viel Geld benötigt wird. Auch die Bundeswehr, also eigentlich, ja, ich glaube, in jedem Teilbereich fehlt Geld. Von daher sind Schulden auf jeden Fall keine Zukunftsbremse. Und von daher würde ich auf jeden Fall sagen, reformieren. Ich finde, man kann auch drüber sprechen, ob man sie abschaffen will. Also, und sich ein neues Konzept überlegt, wie man mit Schulden umgehen möchte in der Zukunft. Aber sie auf jeden Fall zu diesem, so wie sie gerade ist, die Schuldenbremse beizubehalten, finde ich auf jeden Fall Schwachsinn.
Ja, ich bin natürlich komplett anderer Meinung. Ich sehe es wichtig, die Schuldenbremse beizubehalten, beziehungsweise nur reformieren, also gegen die Abschaffung bin ich vollkommen, weil es einfach ja ein Schlag ins Gesicht ist für die zukünftigen Generationen. Bei der Reform bin ich vielleicht noch dabei, aber die muss ganz strikt geregelt sein, damit wir nicht zu viel Geld aufnehmen, zu viel Geld ausgeben, das nicht da ist. Weil wer wird das Geld dann zurückzahlen müssen? Wir als junge Menschen, die zukünftigen Generationen. Ich leugne nicht, dass es genug gibt, wo wir investieren könnten, aber wir haben Systeme, die jetzt eben so sind, wie sie sind, und die funktionieren nicht immer. Beispiel Deutsche Bahn. Wenn wir der Deutschen Bahn jetzt das Geld geben würden, könnte die Deutsche Bahn es auch gleich umsetzen. Ich glaube eher nicht, weil sie die notwendigen Mittel nicht hat, sie hat die Arbeitskräfte nicht. Diese Fragen müssen wir uns stellen, bevor wir das Geld bereitstellen. Wir müssen erst Gutachten fordern und so weiter, bevor wir Geld bereitgeben.
Ja, wir können eigentlich direkt reingehen. Du wolltest irgendwas sagen, Paula, sag.
Naja, aber du kannst gerne reinschauen.
Ja. Nee, also grundlegend finde ich den Ansatz, den wir hier sehen, also kann man ja sagen, dass es parteipolitisch auch große Unterschiede gibt, aber man sieht halt sofort halt den Unterschied der Ansichten halt darin, weil ich persönlich zum Beispiel sehe es halt in dem Sinne nicht als etwas, was man der nächsten Generation, also der Zukunftsgeneration auferlegt, sondern eher der Zukunft in dem Sinne Chance bietet, weil die nächsten Generationen durch zum Beispiel zu wenig Investitionen hinten hinlegen. Thema Bildung vor allem ist ein riesiges Thema. Bildung brauchen wir ja nicht, damit wir Bildung haben, sondern weil es die Basis in dem Sinne von der gesamten Gesellschaft ist. Fällt die Bildung weg, passiert genau das, was in Amerika passiert. Es passieren ganz viele schlimme Dinge und vor allem Demokratie ist aus. Für mich ein sehr bewegender Punkt, Grund, warum ich vor allem für die Schuldenbremse eben nicht bin.
Aber ja. Was würdest du jetzt da sagen, sorry Paula, bloß als Bezug auf ihn, was würde das Geld im Grunde jetzt schnell bewegen, schnelles Geld jetzt sofort, was würde die SPD im Grunde jetzt sofort ändern, um die Bildung zu verbessern? Weil ich meine, wir haben die höchsten Steuereinnahmen in den letzten Jahren gehabt, trotzdem wird im Grunde in Bildung nichts gemacht, beziehungsweise wenig gemacht, und es wurde auch in den letzten 20 Jahren nichts gemacht. Deswegen, also, wenn das Geld da ist, was wird gemacht?
Grundlegend gibt es da schon viele Ansätze. Vor allem jetzt aktuell haben wir da nicht viel Geld, weil es leider eine Klage gab von der CDU, CSU. Am Bundesgerichtshof, wo wir dadurch leider sehr viele Milliarden einstecken mussten. Deswegen mussten wir auch sehr viel sparen. Auch dann wegen der Schuldenbremse. Wir konnten nicht investieren. Vor allem das Thema Krieg ist auch so ein Riesenthema. Aber du...
Ja, ich finde ja. Halt, also wenn man über das Thema Schuldenbremse redet und wenn man sagt, man möchte quasi nicht zu viele Schulden machen, das verstehe ich ja auch an sich, das Argument, dass das was ist, worum man sich Sorgen macht, wenn man Schulden aufbaut. Ich finde, es ist nicht abwendbar, aber also man könnte dann ja auch über andere Sachen sprechen. Also das, was du vorhin ja im Eingang auch hattest, so Thema Erbschaftssteuer, kann man ja auch drüber reden, ob man vielleicht die Erbschaft mehr besteuert oder ob man Superreiche mehr besteuert, also eine stärkere Vermögensteuer oder sowas wieder einsetzt, was es ja gerade zum Beispiel gar nicht gibt. Dann kann man ja über solche Ansätze auch sprechen.
Ich war am Mittwoch bei einer Veranstaltung von Steffen Vogel, Mitglied des Deutschen Landtags, über das Thema Erben und Vererben. Und es ist tatsächlich so, dass die bisherigen Vorschläge, egal ob von SPD, Grüne und so weiter, in Bezug auf die Vermögensteuer bzw. auf die Erbschaftssteuer nicht sinnvoll sind, weil die meisten nicht die wirklich wahren Milliardäre und so weiter besteuern würden, sondern den einfachen Mittelständler bzw. den Unternehmer, der im kleineren Millionenbereich ist. Denn es gibt leider, das sage ich auch, das ist eine linkere Position von mir, das stimme ich zu, gibt es genügend Löcher im Gesetz bzw. in Europa, weltweit,
ja,
wo einfach Schlupflöcher, wo die Millionäre und die Milliardäre einfach abhauen können,
ja,
ohne wirklich krass besteuert zu werden. Und das sehe ich auch als Problem. Aber jetzt es durchzudrücken, ohne diese Schlupflöcher erst zu schließen, ist das Problem, weil sonst hauen die einfach ab.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir, dass man auf jeden Fall diese Löcher stopfen muss und man sich nicht einfach rauswinden kann aus einer Besteuerung. Aber trotzdem, also wenn das möglich ist, dass sich reiche Leute nicht aus der Besteuerung rausziehen können, dann finde ich, kann man sie auch besteuern. Und natürlich muss man dann sich Grenzwerte überlegen, ab wann das quasi wirklich sinnvoll ist und ab wann man wirklich die Millionäre im Land auch wirklich trifft. Und vor allem die Milliardäre, also die verdienen ja wirklich unglaublich viel Geld. Und wenn die besteuert werden, teilweise wollen sie sich ja selber besteuern lassen. Und dann denke ich mir, ja, dann mach. Also dann besteuern sie.
Da bin ich ja dabei im Grunde bei den ganz Reichen. Das ist ja eindeutig. Aber wir müssen auch beachten, dass sehr viel vom Vermögen in Immobilien steckt, in Unternehmen. Und diese Unternehmen wiederum schaffen Arbeitsplätze. Deswegen müssen wir da aufpassen, wenn wir von Summen reden, von Einkünften. Da verstehe ich es, aber wir können jetzt nicht von jemandem erwarten, der im Millionenbereich was erbt, dass er da die Hälfte davon oder 25%, 35% davon besteuern muss.
Doch.
Warum?
Ja, weil er dafür nichts getan hat. Er hat nichts dafür gearbeitet.
Aber hat...
Nichts. Er hat, nein, okay, er hat keinen Nutzen für die Gesellschaft gebracht, dass er dieses Geld bekommt. Und genau da ist ja das der Grund, warum ich mich auch politisch vor allem engagiere, ist genau diese Ungerechtigkeit, dass jemand, der einfach Glück hat, der einfach was geerbt bekommen hat, kann sich... hat so viel mehr Freiheiten als jemand, der wirklich hart arbeitet, aber leider halt kein Glück hat in seiner Familie.
Ich würde euch aber trotzdem kurz bitten, nein, ich würde uns würde gerne zurück zur Schuldenbremse kommen, ja,
eben,
über die es gerade eigentlich geht, bevor wir uns hier verrennen, weil es ist bestimmt ein sehr interessantes Thema, aber um das soll es gerade nicht gehen, wenn es wirklich ein Punkt ist von mir aus.
Ja, danke. Simon, die Eltern von dieser Person haben gearbeitet, haben ihr Leben lang Steuern gezahlt und dann wird nochmal auf das Erbe eine gewisse Steuer, eine hohe Steuer drauf gezahlt. Ich finde es nicht okay. Ich persönlich werde auch nichts erben und es stört mich nicht und ich gönne es den anderen, die was erben, weil deren Eltern hart gearbeitet haben und mehr als meine im Grunde. Und deswegen
die Frage ist halt, ob so ein Milliardär wirklich viel dann noch für sein Geld gearbeitet hat.
Ich rede über Milliardäre. Er hat gesagt, er wird auch die, die was von den Eltern kriegen,
ich
nicht.
Ich habe dazu nichts gesagt.
Aber, wenn
aber
super
wie gesagt, ich
reiche
war bei den Millionären. Es geht zum Beispiel halt um Quant, also ne, BMW-Familie. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Grundlegend okay, nochmal zurück zur Schuldenbremse. Warum ich vor allem jetzt für die Schuldenbremse stimme, ist halt auf jeden Fall halt die Investition.
Du meinst gegen die Schuldenbremse.
Sorry, ja. Danke, das wird so rausgekattet. Nee, aber auf jeden Fall gegen die Schuldenbremse bin. Also deswegen, aber wir können nochmal drüber reden. Du hattest vorhin gesagt, auch mit Bildung, das wollte ich nochmal aufgreifen, weil du gesagt hast, ja, was würden wir jetzt mit dem Geld machen? Also grundlegend mit dem Geld wäre schon echt viel möglich. Also die letzten Jahre ging es halt vor allem darum, dass man auch die Kapazität nicht hatte. Lehrer haben sehr viel gefehlt und da könnte man zum Beispiel auch das Geld investieren. Also generell. Aber Infrastruktur ist meiner Meinung nach das größte Problem. Brücken, riesiges Thema. Die meisten und auch Bahn müssen alles restauriert werden. Das sind alles Probleme, wo das wirkliche Kapital fehlt. Und das war halt vor 20 Jahren nicht. Das kommt jetzt halt erst.
Weil also, man sich halt auch 20 Jahre nicht damit beschäftigt
aber
hat.
Ich komme nochmal auf die höchsten Steuereinnahmen zurück. Warum wird mit den Steuereinnahmen, die wir haben, die so hoch sind wie noch nie, wenig gemacht?
Also grundsätzlich musst du erstmal schauen, es ist ein riesiges natürlich ein Argument, dass man sagt, okay, wir müssen in Deutschland so viel Steuern zahlen, aber wir in Deutschland geben ja auch ganz schön viel Geld zurück. Also du hast ein gutes Gesundheitssystem, du bekommst viel Kindergeld, wenn du Kinder hast. Du hast eher, wenn du eine Ehe schließt zum Beispiel, hast du ja auch Steuervorteile. Also das ist viel zu einfach gesagt. Aber trotzdem nochmal halt der Bildungsaspekt.
Aber zwingt eine Schuldenbremse die Regierung nicht, sage ich mal dazu, eine solide Finanzpolitik zu führen, sondern mit dem Geld, was du hast, mit dem Geld, was du hast, was wir haben. Wir sind europaweit eines der stärksten Länder, was Steuern angeht. Also müssten wir auch was mit dem Geld machen, weil die anderen kriegen es auch hin, auch wenn sie weniger Steuern haben. Also muss ich auch sagen, haben wir Ausgaben an der falschen Stelle.
Ja, man muss sich natürlich überlegen, also wofür man sein Geld ausgibt. Also so ein perfektes Beispiel ist ja zum Beispiel ja auch, okay, investiere ich jetzt das Geld da rein, dass wir quasi unser Straßennetz noch weiter ausbauen, was eh schon eins der dichtesten in Deutschland ist, wollen wir noch mehr Autobahnen bauen, wollen wir noch mehr Straßen bauen, wollen wir die noch breiter machen, whatever, oder investiert man das Geld nicht vielleicht in die Schiene, das, wo wir gerade drüber geredet haben. Also natürlich muss man das irgendwie sich überlegen, was einem jetzt wichtiger ist. Und da geht es, glaube ich, so um die Prioritätensetzung. Trotzdem mit dem Geld, was wir gerade haben, also man sieht es ja auch, die Bundeswehr jetzt mit den 100 Milliarden ist ja nur möglich gewesen, weil man dieses Sondervermögen außerhalb vom Haushalt aufgemacht hat.
Die Regelung ist ja jetzt schon gegeben, dass man im Grunde für besondere Ausgaben das lockern kann. Also warum noch mehr lockern, um noch mehr Geld freizugeben, was wir dann eh zurückzahlen müssen, beziehungsweise das an uns hängen bleibt und wir dann später höhere Steuern haben? Das ist meine Frage jetzt.
Grundlegend ist es ein gutes Argument, dass du sagst, okay, wir müssen es alles wieder zurückbekommen, aber ich bin halt der Überzeugung davon, dass wir davon nichts zu tragen. Also wir werden nicht leiden unter den Schulden, sondern wenn wir jetzt halt nichts machen, werden wir noch mehr leiden. Das Gleiche ist zum Beispiel beim Klimaschutz. Das ist für mich auch ein riesiges Thema, was ich auch nie verstehe in dieser gesamten Diskussion. Die Leute sagen, wir dürfen nicht so viel Geld jetzt ausgeben, Klimaschutz, Klimageld. Dieses ganze Schwachsinn, das brauchen wir nicht, das streichen wir einfach. Auch ein Argument übrigens von der AfD, dass man sagt, man keine CO2-Steuer, gar nichts mehr. Ja, aber wenn wir halt 30 Jahre später schauen, welche Schäden wir haben, allein durch den Klimawandel, wir haben, das sind so, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Nuller das sind. Das sind hunderte Milliarden Euro, die uns einfach nur davon gehen, weil wir Hochwasser haben. Auch hier in Bayern, riesiges Thema.
Hier vor Ort kannst du gleich sagen,
ja,
riesiges
klar,
Thema.
Pfaffenhofen, Hochwasser, Thema. Und deswegen sind diese Investitionen so wichtig, dass wir sagen, wir machen ja Hochwasser nicht dann, wir investieren ja nicht Geld, wenn das Hochwasser schon da ist, sondern wir wollen es ja im Voraus schon haben, dass wir vorbereitet sind. Das ist nur ein Thema jetzt. Ne?
Ja, ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, aber man muss auch die Menschen im Nachhinein unterstützen und das sehen wir ja, wie gut die Bundesregierung dabei ist. Hier im Landkreis direkt Bayern hat die Hilfen geliefert, bereits ein paar Monate nach der Hochwasser 2024. Die Bundesregierung hat immer noch nichts geliefert. Das sagt was aus über die Effizienz der Bundesregierung, sage ich nur mal so.
Ja, ich muss auch kurz lachen. Ist immer lustig, weil, also zu Thema Hochwasser, Staatsregierung, willst du dazu was sagen? Also,
weißt du? Ja, ich glaube, also es fehlt halt, und das merkt man ja auch, es fehlt halt vor allem an den präventiven Maßnahmen und die ist was, worum sich eigentlich die Länder kümmern müssen, wo Bayern zu wenig gemacht hat. Deshalb ist es auch bei uns zum Beispiel in Babenhausen schlimmer gekommen, als es hätte kommen müssen, wenn man mehr präventive Maßnahmen hätte eingesetzt und verbaut hätte. Aber da wollte man die Flächen dann doch lieber anderweitig nutzen.
Ja, das ist immer so ein...
Das ist immer ein bisschen schwierig.
Ja, Mist ist passiert im Grunde, das kann man ja auch genauso annehmen. Aber trotzdem muss, wenn Scheiße passiert, im Grunde auch die Hilfen da sein und die fehlen jetzt immer noch. Stand erst letztens in der Pfaffenhofener Kurier und das finde ich einfach nur ziemlich schade, dass der Staat nicht die Aufgabe übernimmt, wenn er für etwas schuldig ist, im Grunde indirekt.
Ja, ist ein Thema Hochwasser, aber nochmal zurück zur Schuldenbremse. Also wie gesagt, das wäre halt jetzt zum Beispiel dieses Thema. Aber warum sagst du auch bei dem Thema Klima, wie siehst du das mit Klimawandel? Weil also ich finde Klimaschutz vor allem, also Ressourcen und sowas, finde ich schon sehr wichtig.
Ist ein wichtiges Thema, aber das ist, da kann Deutschland seinen Teil leisten. Ich finde aber dennoch internationale Zusammenarbeit als größte Aufgabe, Europarecht, beziehungsweise das Europaparlament kann einiges machen, um das durchzusetzen. Deutschland als...
Wie die 10H-Regel abschaffen?
Finde ich nicht. Bleiben wir erstmal beim Europa. Ja, muss ein weltweites Zusammenschluss von allen sein, dass jeder seinen Beitrag leistet, weil nur so ist es möglich, den Klimawandel zu bekämpfen. Wenn Deutschland jetzt, sage ich mal, auf eigene Initiative was macht, was nicht wirklich viel auf die ganze Welt bezogen bewegt, finde ich es nicht so gut. Weil dann ist unser Gewissen rein, aber in anderen Ländern machen die halt das, was dem Klima schadet und wir zahlen dann auch dafür.
Ja, dann sind wir damit eh beim nächsten Thema direkt, oder?
Ja, genau, wir können auch gleich weitergehen, nämlich zu erneuerbaren Energien, Atomkraft und Windkraft. Und zwar haben wir hier zwei Leitfragen. Einmal, ist es ein guter Weg, bis 2038 aus der Kohle auszusteigen? Und die zweite Frage, die gebe ich euch einfach noch hinterher. Mit welchen Energieträgern soll die Versorgung in Deutschland zukünftig gesichert werden?
Also ich finde es auf jeden Fall super wichtig, dass wir klimaneutral werden. Ich finde das Ziel auch sehr gut und man sieht ja, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind. Also erneuerbare Energien bauen wir ja aus wie nochmal was. Das ist ja richtig gut. Also wir kriegen gerade ungefähr 60% unserer Stromerzeugung aus Erneuerbaren und Atomkraft haben wir jetzt abgeschaltet, letztes Jahr, glaube ich. Und aus der Kohle wollen wir auch raus. Also es funktioniert in Deutschland. Man braucht diese Übergangskohle schon noch, das finde ich auch nicht ganz so toll, aber vielleicht muss man da dann das noch einstecken, aber ich finde es auf jeden Fall super wichtig. Genau. Und es ist halt wichtig, dass der Strom dann auch günstig ist.
Ja, das wollte ich gerade sagen, also Strom günstig vor allem bei den erneuerbaren Energien. Aber Vedran, wie siehst du das, dass wenn Friedrich Merz sagt, dass Windräder hässlich sind und er im Sauerland die wieder abbauen will?
Ja, im Grunde ist es die Entscheidung der Kommunen und der Landkreise, ob sie das wieder abbauen wollen. Ich bin eher dafür, wenn es schon steht, dann sollen wir auch Nutzen davon haben. Man sollte aber auch nicht das ganze Land damit zupflastern, im Grunde, wenn es nicht nötig ist. Lieber den Fokus darauf legen, da wo es Sinn macht, zum Beispiel in Norddeutschland, sehr stark Windkraft zu fördern. In Bayern hat sich das gezeigt, weil wir einfach windarm sind. Bayern und Baden-Württemberg macht es nicht so viel Sinn, so viele Windräder zu machen. Auf jeden Fall sollten wir die ausbauen. Aber zur Anfangsfrage, ist es gut, ein guter Weg, bis 2038 aus der Kohle auszusteigen? Es ist ein guter Weg, aber wir müssen es kontrollieren bis dahin und auch mal die Lage überprüfen nach 10 Jahren, heute in 10 Jahren zum Beispiel. Hey, ist es noch machbar? Können wir unsere Leute mit Energie versorgen oder machen wir das brutal teurer? Und deswegen finde ich, dass es der richtige Umgang ist. Diese Zahl ist zwar ein Meilenstein, aber wir sollten uns kleinere Ziele setzen und es immer noch überprüfen und keiner verblendeten Ideologie folgen.
Also ich glaube nicht, dass Windkraftausbau eine verblendete Ideologie ist. Außerdem wollte ich zu dem zurückgehen, was du davor gesagt hast, und zwar, dass Bayern windarm ist. Ja, stimmt, wir haben nicht ganz so viele Möglichkeiten für Windenergie wie jetzt vielleicht in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern, Wellet. Aber trotzdem funktioniert es ja, also bei uns im Landkreis funktioniert es ja auch gut. Ich glaube, es ist schon ein bisschen was, wo die Staatsregierung auch sehr, sehr hesitant war die letzten Jahre und Jahrzehnte und eher den Leuten, die Windräder bauen wollen, mehr Steine in den Weg gelegt haben, als sie wegzulegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die perfekte Redewendung war, aber ich hoffe, man hat es trotzdem verstanden.
Genau. Wir sind uns im Punkt sicher, dass wir eine Versorgungssicherheit für die Menschen brauchen. Und ob das jetzt mit Windkraft geschieht, ist natürlich das Optimale als nachhaltige und erneuerbare Energie und auch als sauberer Energieträger. Dennoch müssen wir so, ich meine, rational denken, um zu sagen, wenn das mal nicht klappt, müssen wir eine Alternative haben. Und das haben wir jetzt aktuell auch, indem wir Energie aus dem Ausland importieren. Und da finde ich, ist auch der richtige Weg weiterhin, solange wir nicht wirklich hundertprozentig sagen können, wir sind unabhängig.
Ja, das ist halt das Ziel auf jeden Fall.
Ich dachte jetzt kommt diese Mythe mit der Dunkelflaute, Alter.
Ja, weil Blackout ist ja möglich im Grunde.
Ja, ist schon möglich, aber wie gesagt, es ist mittlerweile so sicher geworden, auch die Technologie im Speichermedien zum Beispiel.
Ist ja, ist immer sicherer geworden, es muss also auch weiterhin gefördert werden, um diese Speichertechnologie zu verbessern.
Ja, weil wir beziehen uns ja auch auf die Bundestagswahl, weil ich finde es dann immer ganz spannend, wie dann die CSU hier in Bayern immer so propagiert, so ja, wir wollen Atom. Und das hat zum Beispiel
mein Atom auch. Ist aus meiner Sicht persönlich nicht sinnvoll hier vor Ort oder im Land, weil es einfach viel zu lange dauert, bis wir es aufbauen. Es aus dem Ausland zu importieren ist der einfachere Weg, es ist zwar teurer, aber um uns herum haben sich alle zugebaut mit Atomkraftwerken, das ist einfach Fakt.
Und schauen sind fast alle pleite.
Aber man muss dazu sagen,
so ist jetzt auch nicht.
Doch, wir produzieren. Frankreich ist fast pleite. Frankreich muss so viel subventionieren, das ist so krass. Es ist unfassbar, was die da für Geld reinballern, nur damit diese Drecksachen noch laufen, damit die sie ihre Atombomben bauen können.
Und man muss dazu sagen, also ich habe es nochmal nachgeschaut, weil ich mir gedacht habe, weil ich ja wusste, dass wir darüber reden. Also wir importieren 4% an ausländischem Atomstrom, also es ist wirklich unglaublich wenig.
4?
Ja, 4%. Also es ist so, ich finde das eine random Diskussion. Ich habe es dann auch gelesen, habe es dann mehrfach nachgeprüft, dachte mir so, als ob es stimmt. Worüber diskutieren wir dann hier eigentlich die ganze Zeit? Deshalb fand ich das ganz schön spannend. Aber wichtig, das hast du ja auch gesagt, man muss sich darauf verlassen können, auf erneuerbare Energien. Dabei ist es super wichtig, dass man Zwischenspeichermöglichkeiten schafft. Und zum Beispiel in Schleswig-Holstein, da haben sie so viele Windräder auch offshore im Wasser gebaut. Die können das gar nicht alles nutzen, was da produziert wird. Und das geht dann natürlich verloren. Das ist super schade. Und wenn man das zwischenspeichern kann oder auch wenn man den günstigen Windkraftstrom von Norden nach Süden runterbringt, dass er quasi auch bei uns in Bayern landet, dann haben wir davon auch was, ohne dass wir selber so viele Windräder bauen müssen, obwohl das natürlich trotzdem wichtig ist. Ja,
ist leider nicht so möglich, weil wir keine Nord-Süd-Trasse haben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Es hat auch nichts mehr mit der Bundeswahl zu tun. Wollen wir zum nächsten Thema übergehen? Oder soll ich noch was sagen, weil mir fällt noch ein Punkt ein.
Ja, dann shoot.
Ja, nee, weil das Thema ist bei erneuerbaren Energien, finde ich auch ganz spannend. Ich will auf jeden Fall betonen nochmal, dass es nicht nur um Windkraft geht. Windkraft ist halt vor allem jetzt hier so ein Riesenthema.
Wasserstoff.
Oder Solar.
Oder Wasser. Vor allem PV darf man nicht unterschätzen, wie viel Prozent wir mittlerweile auch PV haben. Also Betonkraftwerke vor allem sind ein Riesenthema, was jetzt leider auch zum Glück also ein bisschen wieder abgeschwächt ist. Es gab einen riesigen Hype, jetzt wieder leider nicht mehr so. Aber da können wir auch drüber reden. So generell, was haltet ihr von PV?
Ja, super.
Würdet ihr sagen, eine Pflicht? Also Pflicht gibt es ja eigentlich schon, aber für Neubauten und staatliche Gebäude zum Beispiel PV-Pflicht.
Ja, ich glaube, man muss sie dafür subventionieren. Also ich finde es schwierig, das quasi jedem aufzuerlegen, dass er es auch selber zahlen muss, weil nicht jeder kann sich das leisten. Aber an sich natürlich voll wichtig. Und ich glaube, es ist auch im Interesse von voll vielen Leuten. Also auch immer mehr Leute haben ja auch E-Autos, die können dann halt oben mit einer PV-Anlage da ihren Strom, kriegen sie rein ins Haus und dann können sie ihr E-Auto damit laden. Also dann haben sie einen Kreislauf in ihrem Haus. Also ich glaube, es ist auch was die Leute wollen.
Also für staatliche Gebäude würde ich sagen, ja, aber für Neubauten, das soll, glaube ich, jeder Eigentümer selbst entscheiden, denn das ist natürlich auch ein Kostenpunkt und das Eigenheim ist ja eh schon so schwer finanzierbar für viele Menschen, die nicht erben, weil du es jetzt hier hören wolltest, aber
gut, sehr gut.
Deswegen, um den Traum des Eigenheimes noch den Leuten näher zu bringen, würde ich sagen, keine Pflicht, sondern auf freiwilliger Basis und wenn er es macht, dann mit Subventionen.
Auf alle geerbten Häuser einfach eine PV-Anlage bauen. Das wär's.
Ich bin da liberal.
Okay, um dann zum nächsten Thema überzugehen, und zwar wollen wir auch über Soziales reden. Wir haben jetzt drei Leitfragen. Einmal, soll das Rentenalter bei 67 belassen oder werden oder soll es weiter angehoben werden? Beziehungsweise, wie soll die Rente in Zukunft gesichert werden, auch in Hinsicht auf die Altersarmut? Und ich würde die anderen zwei noch kurz stehen lassen.
Ja, genau. Erstmal über die Rente, weil wir so jung sind. Der Rente.
Ja, ja, wir sind innerlich schon Rentner.
Ja, Spaß. Also ich nicht. Also ich möchte mich da rausnehmen.
Du bist die Älteste, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wie drin ist, ob es denn älter als
6.5.4.
Ja, nee, doch, bis so bis ein Monat ungefähr.
Ja, älter. Okay. Ja, schau, Vedran ist der Älteste.
Der,
ja, dann darfst du
der
auch
alte
anfangen.
Mann bei schau. Der CSU, ja klar. Ja, nee, Rente, im Grunde, ich finde 67 als Alter sollte man belassen. Man muss aber Anreize schaffen, für die Menschen länger zu arbeiten. Und es ist, glaube ich, ein Ansatz für alle, dass es nach über 40 Jahren Arbeit, dass die Rente hoch genug sein muss für ein qualitatives Leben. Und die gesetzliche Rentenversicherung kann gestärkt werden, indem wir einfach mehr Einzahler haben, und das erfolgt einfach durch die bessere Integration von Arbeitslosen und Teilzeitkräften und auch Menschen aus dem Ausland, damit mehr Leute in die Rentenkasse einzahlen, denn so ist das Ganze auch möglich. Und ich hätte auch noch einen Vorschlag für eine Rentenreform, weil da komme ich erst, nachdem ihr eure Punkte nennt.
Ja, voll. Ich glaube auch, also dass auf jeden Fall mehr Leute in die gesetzliche einzahlen müssen, ist auf jeden Fall super wichtig. Also zum Beispiel könnte man da ja auch Abgeordnete mit reinnehmen. Die müssen ja gar nicht einzahlen. Die verdienen auf jeden Fall auch gut.
Ja, auf jeden Fall.
Oder auch Beamte zum Beispiel könnte man sich ja auch überlegen, dass man da quasi einfach dem
Du würdest kannst einfach abkürzen, halt zusammenlegen von gesetzlicher und privater Versicherung.
Ja, das ist ja, das auch voll, genau. Aber Beamte zum Beispiel zahlen ja gerade gar nichts. Ja. Also, dass man da den Pool erhöht, auf jeden Fall. Ich fand trotzdem, mit 67 auf jeden Fall wäre schlimm, wenn wir da jetzt noch weiter hochgehen. Ich finde es wichtig, dass Leute, die noch länger arbeiten wollen, da auch die Möglichkeit für haben. Ich finde, man muss nur aufpassen dabei, wenn man da quasi Möglichkeiten schafft, dass es nicht in so eine indirekte Pflicht dann wieder reinrutscht, dass Leute zum Beispiel, die im Niedriglohnsektor arbeiten und wenig verdienen, sich quasi verpflichtet dazu fühlen, länger zu arbeiten als bis 67, weil sie sich die Rente nicht leisten können. Also da muss man dann schon auch eine hohe Rente haben, womit man auch leben kann. Und ja, da muss, glaube ich, das grundsätzliche Niveau steigen, anstatt dass man die Leute dann quasi indirekt dann dazu bringt, länger zu arbeiten, nur weil sie Angst davor haben, dass sie
das
dann in die Altersarmut
im Grunde
fallen.
Meinst du, oder was meinst du?
Jawohl.
Und dass die mehr einzahlen?
Nein, nein, nicht, dass sie mehr einzahlen,
das
aber dass sie in der Rente auf jeden Fall
so
genug haben, dass sie quasi sich nicht verpflichtet dazu fühlen, noch länger zu arbeiten. Darum geht's.
Das kann ich in den Raum werfen. Was haltet, also die Grünen, glaube ich, verlangen, also wie das auf diese Bundestagswahl wieder zu beziehen. Ihr wollt ja den Rentenfonds haben, oder? Nee.
Ja, es gibt so den Gedanken, dass man eben so, ich glaube Deutschlandfonds heißt es,
genau,
wo man quasi verschiedene Leistungen zusammenlegt, die gemeinsam ausbezahlt bekommt und auch gemeinsam da einzahlt. Also dann hat man diesen ganzen Wust an Sachen, die man einzahlen muss. Ich glaube, es betrifft jetzt Jugendliche noch nicht so arg, aber wenn man dann einmal erwachsen wird und 18 wird, dann wird es ganz schön pain, wenn man sich überlegt, was man eigentlich alles zahlen muss und auf wie viele verschiedene Sachen man da achten muss. Dass man das zusammenlegt, das auf jeden Fall, also halte ich auch für eine gute Idee.
Weil das finde ich generell spannend, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das verlangt, aber die Aktienrente ist schon bei euch so ein Begriff, oder?
Ja, Schwarz-Gelb, Union und FDP sind da ziemlich konform mit der Aktienrente nach dem skandinavischen Vorbild, indem wir einfach die Finanzierung ausbreiten und dadurch auch weniger Abhängigkeit von den Beiträgen haben. Es ist eine Kombination aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge. Das System ist flexibel, es gibt eine Grundrente und die wird mit Kapital eben gedeckt. Und wer länger arbeitet, bekommt beispielsweise höhere Renten. Und es gibt kein starres Renteneintrittsalter, so 67 wird das Vorgabe jetzt gegeben und dann kannst du mit 67 in Rente gehen. Aber wenn du länger arbeitest, kriegst du dann auch automatisch mehr von deiner Rente.
Ja, zum Beispiel, also Studenten, die einen Bachelor oder einen Master machen, die steigen ja auch viel später ins echte Berufsleben ein und können theoretisch damit ja auch länger einzahlen, beziehungsweise eher in die andere Richtung Azubis, die halt viel früher ins Arbeitsleben reingehen, die müssen ja dann faktisch länger arbeiten. Also dass man das anpasst, auch vollwertet, glaube ich, passiert teilweise auch schon, dass man theoretisch, glaube ich, schon nach 40 Jahren oder so in Rente gehen kann. Aber auf jeden Fall.
Ja, nee, um das noch fertig zu machen, also ich glaube schon, dass wir so in Form rauchen, also ich glaube nicht nur ergänzend, also ersetzen finde ich immer schwierig, ich finde ergänzend vor allem halt auch einfach dazu, weil das ja also mathematisch ja berechnet ist.
Es ist natürlich auch ein Risiko, es ist ein Risiko, deswegen klar, nicht alles gleich investieren, deswegen, weil das ist natürlich auch ein bisschen Verlustmöglichkeit, aber man kann zum Beispiel die Hälfte investieren am Aktienmarkt und das schön wachsen lassen und dann hat man im Endeffekt in der Zukunft mehr davon, von dem, was eingezahlt wurde.
Dafür muss man natürlich auch erstmal so viel verdienen, dass man was auf die Seite legen kann. Das war jetzt nächstes Thema, ne? aber ich glaube, da sprechen das wir eh gleich nochmal drüber. Das wird
ja vom Start gemacht im Grunde.
Ja, voll. Ich hatte jetzt gerade noch im Hinterkopf, was ich noch ansprechen wollte, sowas wie, dass man halt auch als Privatperson sich Geld auf die Seite legen kann und sparen kann oder vielleicht auch irgendwie über ETFs oder was alles gibt, dass das auch noch vermehren kann, sein Geld. Dafür muss man natürlich überhaupt erstmal so viel verdienen, dass das auch mehr werden kann. Ich finde es eine gute Sache, dass man da die Anreize auf jeden Fall heben möchte. Aber dafür muss man natürlich auch einen gewissen Mindestlohn haben.
Genau, sehr gutes Stichpunkt, ein sehr gutes Stichwort zur nächsten Frage. Und zwar soll der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht werden, auch für Minderjährige?
Also natürlich meine Position dazu, also das Wahlkampfthema gefühlt Nummer 1. Bei uns, ich würde auf jeden Fall ja natürlich sagen, also ich rede mit ganz vielen Leuten, die selber auch in der Wirtschaft arbeiten, wie zum Beispiel halt Kellnern oder was anderes halt machen. Und die beschweren sich jedes Mal und gehen immer zu mir und sagen, hey Simon, wann 15 Euro Mindestlohn? Ich sage dann immer, keine Ahnung, dann wähle ich SPD, dann sagen sie, ja okay. Aber wie gesagt, nächstes Mal schon wieder dran. Nee, aber grundlegend auf jeden Fall, Mindestlohn ist auf jeden Fall ein Ding, es hat geklappt. Ich bin froh, dass wir es auch durchgesetzt haben. Mit 12 Euro hat gut geklappt und wir wollen auf jeden Fall es noch mehr steigern.
Ich finde, es sollte bei 12,50 oder 12, wie viel haben wir, 12,89 gerne so bleiben, weil im Endeffekt die 15 Euro, auch wenn du es erhöhst, enden nicht beim Arbeitnehmer, beim Verbraucher, sondern der wird es im Endeffekt dann wieder selber zahlen. Es entsteht eine Preisspirale, weil ist es jetzt schon so, dass die Löhne der höchste Kostenfaktor sind, vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und wenn der Lohn noch höher geht, sage ich mal, dann trägt sich das automatisch auch auf die Preise über, die das Unternehmen das für seine Produkte verlangt. Und deswegen sage ich lieber stabilisieren und die Kosten für die Unternehmen senken, weil dann bleiben die Preise gleich bzw. senken auch automatisch. Mit dem bewegt es nichts. Wo ich noch dabei wäre, zum Beispiel für Vollzeitkräfte den Mindestlohn, aber für Aushilfen und Teilzeitkräfte kann es noch bei 12,50 bleiben. Ist für 15 Euro denke ich mir, sorry, aber ich arbeite seit Jahren aushilfsmäßig und da war kein einziger Job 15 Euro wert, die Stunde.
Also ich glaube schon, dass es Jobs gibt, auf jeden Fall, die 15 Euro wert sind. Ich glaube auch, dass viele Leute, die nebenbei arbeiten, auch auf das Geld angewiesen sind, weil sie sich vielleicht einen Führerschein leisten wollen oder whatever und keine reichen Eltern haben, die das nicht zahlen. Also ich glaube, der Mindestlohn macht, finde ich persönlich, auf jeden Fall auch Sinn. Und ich finde auch die Anhöhung jetzt auf mindestens 15 Euro, da sind wir ja jetzt gerade so am Diskutieren, auf jeden Fall wichtig. Also der ist ja auch nur erstmal weiter angehoben worden, weil es eine Inflation gibt und weil quasi der Mindestlohn gar nicht in deiner Tasche landet, eben weil alles andere so teuer wird. Und jetzt die 12,50 oder wo wir jetzt gerade sind, da kommt ja auch, das ist ja das Problem, also es bringt dir gar nichts, also du hast gar nicht mehr Geld am Ende, weil alles andere so teurer ist. Und natürlich muss man schauen, dass man die Inflation in den Griff kriegt, bin ich auch voll bei dir, aber trotzdem muss man halt schauen, dass die Leute damit nicht in die Armut reinrutschen, wenn sie eh schon gefährdet sind und da auf jeden Fall einen höheren Mindestlohn haben, dass das
Risiko ist, was gesenkt wird. Und nur weil sie mehr Geld haben und alles mehr kostet, haben die nicht automatisch mehr Geld, weil sie es eh wieder ausgeben.
Aber du hast einen Fehler gemacht, du hast gerade gesagt, Spirale, du hast von einer Spirale geredet, aber du kannst ja mal die Zahlen anschauen, wie viele Menschen denn auf Mindestlohn angestellt sind. Und das ist nicht der Großteil der Gesellschaft, sondern es sind meistens Schüler, es sind Leute, die meistens unter 25 sind und es sind Leute, die also keinen großen Anteil der Gesellschaft abbilden. Das sind genau diese Leute wie du, die diesen Job machen. Das sind meistens so Leute wie halt Studenten, die halt Kellnern zum Beispiel, oder das sind Menschen, die halt zum Beispiel als Aushilfskraft oder woanders arbeiten. Und vor allem bei denen zählt jeder Euro. Weil ab dem bestimmten Niveau, wenn du mehr als 12,50 Euro schon verdienst, und das ist zum Glück in Deutschland der Fall, dass es bei den meisten Jobs schon so drüber ist. Das heißt, nur weil du den Mindestlohn erhöhst, heißt es nicht, dass du sofort in diese Finanzspirale kommst.
Ich weiß nicht, mit wem du gesprochen hast. Ich habe einige Kontakte, die, sage ich mal, im Verkauf bzw. in Bäckereien und so weiter im Landkreis Wolfenhofen arbeiten. und auch als Teilzeitkräfte und so weiter. Und da ist es nicht unüblich, dass die, was weiß ich, 50 Cent oder einen Euro mehr als den Mindestlohn kriegen. Also es ist nicht üblich,
dass alle 15
Euro. Warum nicht einfach dann 15 Euro? Warum?
Weil das nicht tragbar ist für die Unternehmen.
Natürlich ist es tragbar.
Ich rede nicht von den Milliarden, weil weißt du, wer davon profitiert? Im Grunde die großen Unternehmen, die eh schon genug Geld haben.
Okay, also was für mich bei dem Thema halt super wichtig ist, ist das Thema eben Minderjährige und Auszubildende, also dass die auch diesen Mindestlohn, grundsätzlich haben sie ja erstmal, also Leute, die im Minijob arbeiten, diesen Mindestlohn noch gar nicht, also das, die haben keine Regelung, außer halt die, ich glaube 540 oder was sie verdienen dürfen. Und das ist halt, das hast du vorhin schon gesagt, Simon, das sind Leute, die eh schon armutsgefährdet sind. Also Leute von 18 bis 25, das sind meistens Studenten oder Leute, die eine Ausbildung machen. Das ist die größte Gruppe und die Personengruppe, die am meisten armutsgefährdet sind.
Das
sind
ist irgendwie aber, also für mich persönlich, das ist kurzfristiges Denken. Das ist nichts Langfristiges im Grunde. Du erhöhst jetzt den Mindestlohn, dann werden
automatisch. Darf ich da meinen Punkt noch zu Ende machen, schnell?
Natürlich.
Dankeschön. Also das sind die Menschen, die momentan, jetzt in der Sekunde, am meisten armutsbetroffen sind. Das sind 25% aktuell. Jede vierte Studentin, whatever, ist gerade armutsgefährdet. Und das ist super schwierig, weil du kannst halt dir so ein Studium nur leisten oder ein Wegziehen nur leisten, wenn du Eltern hast, die das finanzieren. Und du kannst früher, bin auch schon am Arbeiten, seit ich 15 bin, neben der Schule. Und es ist schon praktisch, wenn du dann Mindestlohn hast, wo du auch wirklich Geld verdienst, wo du dir einen eigenen Führerschein leisten kannst, wo du dir was ansparen kannst, weil das halt nicht alle Eltern machen. Und dann bist du nicht auf dieses Privileg angewiesen. Deshalb ist mir das so wichtig, halt für junge Leute vor allem. Und dann die unter 18-Jährigen sind dann die zweite Gruppe, die am meisten armutsgefährdet sind, weil es eben sehr elternabhängig ist. Und erst wenn du dann eine Ausbildung hast, fest arbeiten kannst, dann kannst du erst diesen Mindestlohn in Anspruch nehmen.
Deswegen, genau dafür kämpfe ich ja die ganze Zeit. Also ich bin in meine Partei angetreten, um genau diese Arbeitenden, genau die jüngeren Generationen, ja eben, du ja selber auch wahrscheinlich, diese ja zu unterstützen. Weil ich will ja, dass die mehr verdienen. Ich will ja genau, dass die in dem Sinn, dass deren Arbeit ja gewertschätzt wird. Und meine Partei kämpft seit über 100 Jahren dafür, dass diese Arbeiter, die in diesem Wirtschaftssystem, dem sogenannten Kapitalismus, die dort leben, dass die ihre Arbeit wirklich viel mehr wert ist, als sie jetzt geschätzt wird. Weil eigentlich kann man die gar nicht so wertschätzen, ist halt nach dem Kapital gewertschätzt. Aber ich finde schon, dass deine Arbeit beim Kellnern oder von anderen Leuten bei irgendwelchen Bäckern hier im Pfaffenhofen, wo die auch immer arbeiten, schon mehr wert ist. Also ich finde
dass
so.
Minderjährige beispielsweise den Mindestlohn kriegen, der jetzt auf dem jetzigen Stand ist, 12,50, 12,89 ist ein fairer Lohn.
Nein.
Für eine
find
Stunde
ich
Arbeit.
Finde ich
schon.
Nee, absolut. Wenn, nicht.
Also ich finde, jemand, der Vollzeit arbeitet, irgendwo sich auf der Baustelle ist und so weiter, da ist 12,59 Euro nicht gerechtfertigt. Aber jemand, der im Verkauf ist, sage ich mal, oder so einen Schülerjob nebenbei hat, dann ist es ein fairer Preis. Und ich sag's mal so, ich denke nicht, dass jeder Unternehmer, jeder kleine Unternehmer diesen Aufpreis sich leisten kann. Und dann wirkt sich das wieder auf die Preise aus und dann zahlst du es. Ich möchte nur als ein Beispiel nennen. Hier, Milka-Schokolade. Der Preis ist in den letzten Jahren um 60% gestiegen. Und wenn wir jetzt den Mindestlohn erhöhen, nochmal um 3 Euro, dann führt es zu was? Zu noch einer größeren Preissteigerung. Mhm. Und die Sachen für den täglichen Bedarf, die steigen. Das ist das Problem. Nicht, dass, sage ich mal, der Fernseher oder der Kühlschrank, die sind automatisch günstiger geworden. Das merkt man ja, weil der Verbrauch nicht so oft ist. Du kaufst halt einen Kühlschrank in 10 Jahren und dann hast du einen Kühlschrank. Jetzt rede ich nicht von Jugendlichen, die kaufen keine Kühlschränke. Aber trotzdem ist es so, dass der tägliche Bedarf teurer geworden ist. Und um dem entgegenzuwirken, müssen halt faire Löhne her und natürlich aber nicht, sage ich mal, drastisch erhöhen, die Unternehmer natürlich in die Irre schicken.
Aber du machst da einen Fehler, ich möchte es bloß kurz klarstellen, weil das wirkt jetzt so, indem was du sagst, als würde quasi die Inflation direkt gebunden sein an das, was du verdienst. Das ist nicht der einzige Faktor und es ist auch nur ein Faktor von ganz vielen, die so eine Inflation bewirken. Also nur weil du den Menschen mehr Geld gibst, weil sie arbeiten, bedeutet das nicht automatisch, dass es eine Inflation gibt, die noch weiter ansteigt.
Ja,
also,
vor allem, weil Milka ist ein riesiges Unternehmen, was unter Mondelez steht und ich kenne zwei Mondelez-Arbeiter und die sagen mir selber auch, wenn man recherchiert, warum die Preise zum Beispiel bei Milka gestiegen sind, sind nicht nur, dass wenn wir die Löhne erhöhen, sondern es liegt auch generell einfach an der Weltsituation. Also,
und dass so ein Unternehmen halt immer mehr Gewinn erzielt.
Die müssen mehr Gewinn machen, die ganzen Aktionäre. Also wenn du jetzt eine Mondelez-Aktie, ich weiß sogar, wie teuer die ist, die Mondelez-Aktie kaufst, dann schüttet die das Unternehmen Mondelēz allein schon so viel Dividenden aus, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele Schokoladen das sind. Ja. Also ich finde es schwierig, dass du den Mindestlohn gleichstellst zu einem gesamten Weltunternehmen, was dann die Schokolade erhöht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass deine Arbeit mehr wert ist.
Du kannst auch Du kannst auch die Unternehmen hier vor Ort fragen. Es kann sich nicht jeder diese Erhöhung leisten. Die Energiekosten sind hoch. Die Personalkosten sind einer der größten Kostenfaktoren. Wenn du die nochmal erhöhst, dann wirkt sich das letztendlich auf den Preis aus. Und der mit 15 Euro zahlt es im Endeffekt dann halt für 3,29 statt für 2,10 Euro. Und der tägliche Bedarf ist betroffen, nicht irgendwas, was du unregelmäßig brauchst.
Das ist richtig, aber wir können es ja damit beenden, also halt für mich selber persönlich abschließen, dass genau diese politische Lage, was wir gerade besprochen haben, genau dafür ist, für was ich kämpfe. Weil du verteidigst gerade die Unternehmer und verteidigst die Leute, die meistens mächtiger sind, mehr Kapital haben. Und ich verteidige ja die Leute, die ja arbeiten, die dahin gehen, jeden Tag um 8 Uhr aufstehen und rausgehen, um wirklich produktiv was zu tun. Und genau deswegen fühle ich mich da auch wohl,
und
weil ich ganz genau
weiß. Und du verteidigst, indem so die Preise in die Luft steigen.
Nein, steigst. Nee, die Löhne. Es geht um
ich
die Löhne.
Ich würde
Löhne
hoch, gerne, ganz gerne eingreifen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das jetzt genug ausgeleuchtet haben, weil wir sind nicht weitergekommen in den letzten 5 Minuten. Ich sehe da kein Bedürfnis, das jetzt nochmal zu wiederholen, und ich würde gerne zu dem nächsten Punkt übergehen.
Hart einfach.
Ja.
Voll valid.
Sehr gut.
Wenn nichts Neues kommt, dann müssen wir weitergehen. Und zwar ist die nächste Frage: Bürgergeld beibehalten oder reformieren?
Ich bin dafür, dass wir den Namen reformieren, sonst alles gleich bleiben.
Schon wieder?
Ja, der Name ist so scheiße. Das kann von allen Populisten so gut ausgenutzt werden.
Zu was würdest du es machen? Zu BürgerInnengeld?
Guter, witziger Joke. Ich würde sagen, gendern auf jeden Fall sehr gut.
Oh Gott.
Ich würde allen BürgerInnen auf jeden Fall schau, wie ich die Trigger. Nein, ich würde Bürgergeld, glaube ich, einfach umbenennen in, glaube ich, ist schwierig.
Grundsicherung
zum Beispiel, genau.
CSU-Vorschlag.
Ist zum Beispiel ein guter Begriff. Oder es geht auch ganz verschiedene
bedingungsloses
andere.
Bedingungsloses Grundeinkommen könnte man auch debattieren.
Oh nein, das machen wir nicht. Nein, aber so welche Begriffe, aber ich würde das Prinzip des Bürgergelds macht auf jeden Fall Sinn. Also soziale Grundsicherung, sehr gut.
Ja, also bin ich auch voll dabei. Sehe ich genauso.
Oh, was eine Überraschung. Ich bin nicht dabei. wir brauchen eine Reform von Bürgergeld. Es müssen mehr Anreize für Arbeit geschaffen werden und die Menschen müssen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und es ist einfach so, dass wir sehr viele Menschen haben im Bürgergeld, die arbeiten könnten im Grunde.
Wie viele sind das,
Vedra?
Wie viele vom Anteil?
Kann ich dir jetzt keine genaue Zahl sagen.
Ich schon. Von 5 Millionen sind es 16.000.
Bestimmt sind 16.000 von 5 Millionen arbeitsfähig. Das ist eine blanke Lüge.
Nein, ein Drittel sind davon alleinerziehende Mütter. Nochmal ein Drittel sind alle unter 20 oder sogar unter 15. Und davon dann immer die Hälfte genommen. Und dann kommt man auf 16.000.
Ja, ich kann dir auch eine ganz einfache Zahl sagen. Circa 500, wie viel haben wir denn da? Warte. Ja, sagen wir mal so 700.000 sind Geflüchtete aus der Ukraine.
Ja, finde ich auch gut so, dass sie das bekommen.
Bekommen Geld, ohne zu arbeiten. Findest du gut?
Ja, also
ich kann dir eine Geschichte mal erzählen.
Flüchtlinge, die hierher kommen, weil sie vom Krieg vertrieben worden sind, die von einem Kriegsverbrechen eines russischen Aggressors hierher kommen und die hier Schutz zu suchen, finde ich schon okay, dass sie Geld bekommen. Dass sie überleben können, dass sie ja irgendwie irgendwas haben.
Ich finde es gut, wenn sie sich hier selber einen Lebensstandard aufbauen und arbeiten gehen und für ihre Familien noch mehr rausholen, als das, was sie aus dem Bürgergeld rauskriegen.
Leute, die nichts haben.
Das eine schließt ja auch das andere
Leute,
nicht aus.
Leute, die nichts haben. Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Meine Eltern in den 90er Jahren geflohen aus dem Krieg, sind hergekommen. Glaub mir, mein Vater war 60 Tage im Lager, er hat es geschafft, hier nach 3 Monaten einen Job zu finden, hat gearbeitet, hat für seine Familie was aufgebaut, ist dann nach Ende des Krieges wieder nach unten zurückgekehrt. Es ist möglich zu arbeiten und ich...
Das hat ja auch nie jemand bestritten.
Ich traue es jedem zu, der arbeitsfähig ist, der gesund ist, und deswegen fordere ich es auch von allen Menschen, unabhängig von der Nationalität, dass sie arbeiten.
Auch bei Kindern?
Aber das bestreitet ja auch überhaupt keiner.
Darum geht es ja gar nicht. Es geht grundlegend darum, dass zum Beispiel auch geflüchtete Kinder das auch bekommen. Also ich finde, wenn ich als Flüchtling, und das würde dein Dad sicher auch bestätigen, dass er sagt, wenn er hierher gekommen wäre und hätte er eine Grundsicherung bekommen oder ein bestimmtes Grundeinkommen, Das wäre, glaube ich, nicht schlechter für ihn gewesen.
Es wäre nicht schlechter gewesen, richtig. Aber wenn man Teil einer Gesellschaft ist, dann soll, muss es ein Teil sein, fördern und fordern. Man kann nicht nur nehmen und nichts geben. Das ist ein ganz einfacher Einsatz.
Aber das passiert ja auch nicht. Das also wenn man natürlich da jetzt bei den Fakten bleibt, ich kann dir jetzt leider nicht so toll gerade die aktuellen Zahlen sagen, aber es geht ja auch darum, dass man Menschen in Arbeit bringt. Hast du am Anfang ja auch richtig gesagt. Ich finde es nur schwierig, quasi das als Druckmittel zu benutzen. Ey, wenn du jetzt nicht in den erstbesten Job gehst oder in den zweitbesten Job, in dem du am besten auch noch ausgebeutet bist und einen Kacklohn kriegst und damit aber deine Familie ernähren musst, dass du damit, wenn du das nicht machst, wenn du das nicht annimmst, dass du dann weniger Bürgergeld kriegst, zumal Bürgergeld ja eh schon wirklich am Existenzminimum kratzt. Also es ist ja wirklich eh schon so wenig, was du da kriegst an Geld.
So,
und wenn du dann noch eine Familie ernähren musst oder auch noch alleinerziehend bist, du kriegst da gar nichts. Also ja, kein Mensch, der da reinkommt, der will da eigentlich drin bleiben. Diese Menschen gibt es immer, die da nicht raus wollen, aber es sind so wenige Menschen, dass es, glaube ich, nicht wert ist, die Diskussion jetzt über diese Menschen, die in diesem System quasi leben und da nicht raus wollen, über die zu reden. Sondern es geht mir mehr um die Leute, was die große Mehrheit ist der Bürgergeldempfänger, die in die Arbeit wollen, aber keine Anreize kriegen. Und zu dem, was du zu den Geflüchteten gesagt hast, habe ich auch, also bin ich auch voll bei dir, dass es wichtig ist und gut ist, dass man die Menschen in die Arbeit bringt, wenn sie herkommen. Also da bin ich voll bei dir, weil das ist das, auch das ist ja auch das beste beste Integrationsmechanismus, den du hast. Wenn Menschen in Arbeit sind, dann lernen sie noch schneller Deutsch, dann sind die Familien mit integriert. Also es ist super wichtig. Aber keiner, also ich finde das Argument irgendwie lost zu sagen, ja okay, die Leute müssen in Arbeit kommen und wenn nicht, dann kriegen sie
vor
nichts.
Allem was ist es das? Sagt also ja keiner, dass sie nichts kriegen, aber es braucht halt einfach hier ein bisschen Schub, dass sie das machen, weil ich meine, jeder muss doch für sich, jeder, der nicht Leistungsempfänger ist, jeder muss doch arbeiten, um seinen Lebensstandard beizubehalten, beziehungsweise um sein Leben zu finanzieren. Und wenn da jemand sagt, hey, ich möchte nicht arbeiten, dann finde ich es etwas kritisch, dass diese Person eine Wohnung kriegt, dass diese Person Geld kriegt und am Ende des Monats mehr hat als jemand, der normal arbeitet.
Ganz kurze Frage, ich kann das verstehen, dass du sagst, das findest du ungerecht, aber was würdest du mit den Menschen machen? Also wo sollen die dann hin? Wenn du es jetzt, sagen wir mal, wir nehmen einfach die CSU-These, wenn die, was rechtlich aber gar nicht möglich ist, davon mal abgesehen, wir schaffen das Bürgergeld ab. Wir schaffen
wird
das
nicht passieren,
alles.
Das ist keine Forderung.
Ja, doch, natürlich, es steht auf jedem Instagram-Post.
Es soll eine Reform geben.
Nein, es steht da, Bürgergeld abschaffen. Ich kann es dir jetzt zeigen, es steht Bürgergeld abschaffen.
Es steht Bürgergeld abschaffen und richtig. mit einer genau. Grundsicherung
aber
ersetzen.
Aber gehen wir einfach mal darauf. Ja. Was machen die Leute? Wo sollen die hin? Was passiert mit denen?
Das Bürgergeld wird nicht abgeschafft.
Ja, richtig, aber was?
Das Bürgergeld wird reformiert und es wird halt einfach geprüft, wer wirklich berechtigt ist, dieses Bürgergeld zu kriegen, weil wer finanziert das Bürgergeld? Die Leute, die arbeiten. Deswegen ist es einfach eine Dauerspirale.
Ja, aber was
passiert zahlt es am Ende, der arbeitet? Und der sollte eigentlich gelobt werden. Dem sollte man Danke sagen, dass du arbeitest.
Ja.
Ich finde das so eine hohle Diskussion. Also wirklich, du unterstellst damit einfach jeden Menschen, der im Bürgergeld sitzt, dass er da nicht raus will. Und dann, und ich
verstehe nicht jeden Menschen, also bitte.
Darf ich jetzt mal kurz mein Take bringen? Dankeschön. Ich habe das auch gerade geredet. Also das ist halt einfach nicht die Wahrheit, dass die Menschen da drin bleiben. Das ist so eine dumme Unterstellung, die halt einfach auch nicht stimmt. Man muss die Anreize schaffen, dass die Leute auch in Arbeit kommen. Das hast du vorhin gesagt, bin ich auch bei dir. Zum Thema Geflüchteten, man muss auch diese Menschen in Arbeit bringen. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Das ist das Wichtigste, was man machen kann. Da sind aber, glaube ich, nicht die Leute, die ins Land kommen, gefragt, dass sie quasi in Arbeit kommen, sondern da ist der Staat gefragt, der halt einfach die Menschen nicht arbeiten lässt. Also Du redest jetzt
hier von Asylbewerbern, nicht von Migranten. Migranten sind arbeitsfähig, sobald sie ins Land kommen, Asylbewerber nicht. Das ist eine andere Sache, da vermischst du jetzt was. Migranten können sofort arbeiten, sobald sie sich irgendwo angemeldet haben, sind sie berechtigt zu arbeiten. Also wenn sie arbeiten wollen, sollen sie auch arbeiten. Wenn sie nicht arbeiten können oder wenn sie in einer schwierigen Lebenslage sind, dann ist der Staat da, um zu helfen. Aber wenn jemand sich wiederholt, weigert zu arbeiten, dann hat er meiner Meinung nach muss eben was für die Gesellschaft tun. Ein Beispiel aus einer Stadt in Norddeutschland, da sind Bürgergeldempfänger, die mehr als dreimal einen Job abgelehnt haben, müssen zum Beispiel einen Anteil zum gesellschaftlichen Teilhabe leisten und helfen beispielsweise bei Veranstaltungen der Stadt, sorgen für die Sauberkeit in der Stadt und leisten so ihren Anteil in die Gesellschaft. Und ich finde, es ist nicht viel verlangt. Und zur Nummer von Susi, da finde ich einfach aktuell leider nichts. Also kann man auch sagen, dass es nicht 16.000 sind und das hat sie irgendwo auf also dem falschen Programm.
Ich habe gerade, als ich gerade geredet habe, habe ich gerade über zum Beispiel Ukraine geredet, über die wir vorhin tatsächlich auch gesprochen haben. Und diese Menschen dürfen nicht arbeiten, wenn sie herkommen. Das muss man kürzen. Also du darfst aktuell, glaube ich, nach 6 Monaten in Arbeit, auch viel zu lange, lass die Leute direkt in Arbeit und prüf währenddessen ihre Asylbewerberanträge und lass sie arbeiten und lass sie reingehen. Und das ist halt, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil das ist halt...
Nein, für mich ist es einfach nur schockierend, einfach darüber zu sagen, dass diese Menschen also auch nicht, also was machen die dann den ganzen Tag? Wie sieht dann so ein Alltag aus? Die sitzen dann nur in dieser Wohnung und machen gar nichts. Und das wollen die dann auch. Die wollen einfach nicht der Gesellschaft beitragen. Das kann schon sein, aber es ist so ein geringer Anteil, dass du denen nicht vorschreiben kannst. Du kannst immer Anreize setzen mit zum Beispiel, okay, wir brauchen dann doch keinen sicheren Deutschkurs mehr, dass du dann Staatsbürger oder generell arbeiten kannst, sondern du bekommst sofort die Arbeitserlaubnis und kannst sofort anfangen. Aber ich finde das so, also vor allem bei Flüchtlingen, dass du diese Leute, die aus dem Krieg kommen, die kommen aus einem Krieg und du sagst ihnen, yo, nein, du musst sofort arbeiten. Wenn du nicht arbeitest, dann keine Ahnung, was du.
Ich habe erstens machst. Nichts gegen Flüchtlinge gesagt. Ich habe gesagt, man sollte die Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren, weil wenn du in ein anderes Land kommst, egal von wo du herkommst, arbeitest du und verdienst du deinen Lebensunterhalt. Eine andere Sache hier, ich habe eine Statistik, die einfach zeigt, dass 1,7 Millionen der 4 bis 5 Millionen Bürgergeldempfänger ist im Bürgergeld wegen Arbeitslosigkeit. Also, okay, gehe ich mal von diesen 1,7 davon aus, dass sie davor arbeitsfähig waren. Dann arbeitspolitische Maßnahmen 500.000. Ist auch von mir aus okay. Schule, Studium 400.000. Ungeförderte Erwerbstätigkeit 400.000. Erziehung, Haushalt, Pflege, das ist ein anderer Punkt. Wer ein Kind zu Hause hat und nicht arbeiten kann, sollte das Bürgergeld auch kriegen. Und nur arbeitsunfähig, da habe ich 230.000 von 5 Millionen. Es sind keine 16.000 Arbeitsfähige, das ist eine Lüge.
Ich würde dich an der Stelle kurz unterbrechen. Zum einen würde ich einwerfen, dass meine Quelle dafür der Deutschlandfunk war. Zum zweiten kratzen wir langsam sehr an unserem Zeitlevel, deswegen würde ich jetzt das Ganze einmal abrunden.
Ich glaube, die Gegenseite wurden, die Fronten haben sich eh schon aufgezeigt. Aber wie gesagt, grundlegend will ich das dann noch abschließen. Also ich weiß nicht, habt ihr noch unfassbar Wichtiges zu sagen? Weil ich finde, Fakten immer vorlesen, das halt, bringt halt gar nichts, weil es halt auch ein bisschen so diesen politischen, gesellschaftlichen Kontext einfach gar nicht voranbringt. Das ist halt eine Einschätzung, finde ich generell menschlich. Aber wie gesagt, nee, dann...
Sehr gut, weil ich nämlich noch eine Sache auch sagen wollte, allgemein zur Bundestagswahl, weil ich einfach, was ich aus meiner persönlichen Beobachtung so feststelle, dass ich auf jeden Fall immer sehr spannend finde, was das in den Leuten auslöst. Also, dass irgendwie jeder darüber redet, dass es überall Thema ist. Also, dass man Floskeln hat mit seinen Freunden, dass man darüber redet, dass man sich darüber unterhält. Was wählst du, was will ich? Eine Sache, die bei mir meinen Freunden kursiert, womit ich mich jetzt vermutlich auch ein bisschen oute, aber bei uns gibt es den Joke vom rot-rot-grünen Wunder.
Das ist, glaube ich, wirklich ein Wunder.
Aber ich möchte euch an der Stelle mal fragen, was wäre denn eure beste Koalition? Was wäre euer Best-Case-Szenario?
Also bei mir natürlich auch wieder das Wunder Rot-Rot-Grün. Allein nur Rot-Grün würde mir auch schon ausreichen. Also die Linke wäre natürlich cool, aber wahrscheinlich Umfrage wäre sehr, sehr schwierig.
Bundestag kommen sie ja immerhin.
Ja, im Bundestag kommen sie, aber Rot-Grün wahrscheinlich, ja.
Ich sag's euch ganz ehrlich, hier, die Träume scheinen ziemlich unrealistisch zu sein. Es ist so, dass die nächste Bundesregierung nicht ohne die Union stattfinden wird, aus gutem Grunde. Dennoch hoffe ich, dass die FDP einzieht und deswegen vielleicht eine Schwarz-Gelb-Koalition möglich ist, weil sie Innovation, Tradition und liberalen Gedanken vereint und dadurch auch unsere Wirtschaft voranbringt, von dem alle profitieren, auch wenn andere was anderes prophezeien. Schwarz-Rot ist die nächste Alternative.
Also ich wäre auch für, ich drehe es jetzt um, aber der Gedanke bleibt gleich, ne? Ich drehe es jetzt mal auf grün-rot-rot um, aber ist ja am Ende alles das gleiche ungefähr. Ja. Also fände ich auch ganz toll. Ich glaube auch, dass die Perspektive von der Linken super wichtig ist in so einer Regierung. Habe ich mir bei der letzten Bundestagswahl schon gewünscht, did not work out. Aber ansonsten grün-rot, aber ich muss sagen, ich glaube, so wie die Umfragen aktuell aussehen, muss man da realistisch sein und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Okay, Dankeschön. Zusätzlich noch eine Frage, die ihr eigentlich ganz schnell beantworten könnt. Wahlalter absenken, ja oder nein?
Ja.
Ja.
Braucht es nicht.
Dankeschön, dann and sind wir am Ende.
Und natürlich eine wichtige Sache, das müssen wir alle noch hören, geht alle wählen.
Ja, bitte.
Alle wählen gehen.
Ja. Wählt nach bestem Wissen und Gewissen und wählt auf jeden Fall demokratisch.
Oh ja, sehr gut.
Dann bedanke ich mich für die Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Adios.